Ja, vielen Dank. Ich liebe das, wenn die Gruppen zurückkommen und so ganz praktisch erlebt haben, wie Gott sie benutzt hat. In Sambia erleben wir das schon seit jetzt einigen Jahren. Die Missionare, Mitglieder hier aus dieser Gemeinde, Markus Diekmann mit seiner Frau Miriam und den Kindern und Sassan und Sophia Atazadi. Und was so faszinierend ist, finde ich, dass wenn Leute von uns kommen, für uns das eine besondere Situation ist, aber auch für sie eine echte Ermutigung. Und insofern nochmal ganz herzlichen Dank. Es ist tatsächlich ja nicht ganz günstig, es kostet Zeit und Urlaub, dass ihr es gemacht habt, gerade mit den Kindern unglaublich, finde ich richtig, richtig toll. In den letzten Wochen, Julia hat das gesagt, ging es um Vertrauen und wir haben uns ganz speziell diese Geschichte von Abraham angeschaut, dieser Mann, der so ein Vorbild in der Bibel ist, zu den ganz, ganz großen und besonderen Menschen gehört. Und wir stellen fest, dass sein Vertrauen auf Gott, dass Gott sich von seiner Seite an seine Versprechen hält, dass das ihn so besonders macht. Vor 2 Wochen hat Eckhard über das Thema Berufung, Lebensweg gesprochen und was wir von Abraham für unseren Lebensplan lernen können, was für dich und mich wichtig ist. Und es gab so 2 Linien. Nummer 1, dass wir als Christen so eine allgemeine, gemeinsame Berufung teilen. Und die ist, dass wir Botschafter Gottes hier auf dieser Welt sind. Dass Menschen an unserem Leben, an deinem und meinem Leben erkennen können, wie Gottes Plan hier für diese Welt ist, was er sich gedacht hat. Und das Besondere, finde ich, daran ist, Gott traut dir das zu. Er traut dir zu, dass man an dir und deinem Leben sehen kann, wie gut Gott eigentlich ist. Und dann gibt es noch diese persönliche Berufung, der Ort, an den Gott dich gestellt hat, als ganz einzigartige Person. Und das ist vielleicht ein Ort, an den ich niemals kommen könnte, weil deine Fähigkeiten, deine Begabung, deine Ausbildung dich genau dahin bringt. Und Gott hat vor, das Beste aus dir herauszuholen. Er kennt dein Potenzial vielleicht besser als du und er weiß, dass wenn du dich ihm überlässt, dass du das spannendste und beste Leben leben kannst, was auf dieser Erde möglich ist. In der letzten Woche hat Lenny auch über Vertrauen gesprochen und er hat über das Vertrauen von Abraham gesprochen, der zu Gott gesagt hat, ich weiß, du wirst mich versorgen. Egal was passiert, ich weiß, meine Versorgung steht in Gottes Hand. Und das ist sein Lebensthema. Und ich vermute mal, für viele von uns hier ist es auch ein Lebensthema, dieses Bedürfnis, sicher und versorgt zu sein. Und auch wenn Abraham immer wieder versagt, wenn er Fehler macht, wenn er die gleichen Fehler sogar mehrmals macht, Gott hält an ihm fest. Und Abraham hält an Gott fest. Er führt ihn und er gibt ihm immer wieder eine neue Perspektive. Diese Geschichte von Abraham in der Bibel umfasst mehrere Kapitel, ist genau gleich am Anfang findet ihr sie, also wenn ihr eine komplette Bibel, Altes, Neues Testament habt, schlagt ihr vorne auf. Es startet direkt in den ersten Kapiteln und diese Geschichte ist faszinierend. Ich möchte euch, also in diesen Predigten kriegen wir immer nur so ganz kleine Häppchen daraus, deswegen möchte ich euch ermutigen, vielleicht mal einen Nachmittag zu nehmen, dauert nicht länger als 1/2 Stunde, diese 7, 8 Kapitel zu lesen und es euch einfach tatsächlich zu geben. Es ist spannend und wir ziehen hier 100 Jahre von Abraham in 3 Sonntagen durch. Das ist so ein bisschen, naja, also wenn jemand sagt, das habt ihr aber vergessen, sage ich, stimmt, mit Absicht vergessen, sonst würden wir uns vielleicht ein Jahr damit beschäftigen. Aber lest es, es ist herausfordernd, das ist ein Mann mit einer Geschichte und dieses Gottesvertrauen zeichnet ihn extremst aus. Und genau, heute geht es um eine ganz neue und herausfordernde Geschichte in seinem Leben. Zugegeben, diese Geschichte ist vielleicht sogar ein kleines bisschen verstörend, wenn du sie zum ersten Mal hörst. Und sie ist strange auf den ersten Blick. So geht es mir immer noch und ich gebe euch so ein kleines bisschen den Kontext. Abraham bekommt von Gott eine Verheißung, ein Versprechen. Er sagt ihm, was er mit seinem Leben vorhat. Und Gott sagt zu Abraham, aus deiner Familie will ich ein großes Volk machen. Ich habe dich ausgewählt, dass Menschen Generationen nach dir, wenn es dich gar nicht mehr auf dieser Erde gibt, über dich reden werden, weil sie sagen, du bist quasi der große Vater. Du sollst ein angesehener und geehrter Mann sein. Du sollst gesegnet werden. Und diese Verheißung zu Abraham, die vielleicht einigen, wenn ihr schon länger unterwegs seid, so im Ohr ist, zu sagen, dass Abraham gesagt wird, durch dich werden alle Menschen dieser Erde gesegnet werden. Und jetzt erfüllen sich zu Lebzeiten oder zu Beginn eigentlich diese ersten oder drei Versprechen von diesen dreien relativ schnell. Er wird gesegnet, er ist ein angesehener Mann und Menschen werden durch ihn gesegnet, aber er bekommt keine Kinder. Abraham und seine Frau bekommen keine Kinder. Und das ist auch nur verständlich, weil in dem Moment, wo Gott ihm das Versprechen gibt, ist er schon 80 Jahre alt und seine Frau nur unwesentlich jünger. Ja? Also, da geht einfach nichts mehr. Und das Besondere an Abraham ist, er zeichnet sich durch Vertrauen aus. Er hält an dem fest, was Gott ihm versprochen hat, auch wenn es harte Stunden gibt, auch wenn sein innerster Zirkel, seine Frau und die Leute um ihn herum sagen, ey Abraham, glaube ich nicht. Aber er hält an diesem Versprechen fest, dass Gott gesagt hat, aus dir werde ich auf natürlichem Weg durch Kinder ein großes Volk machen. Und mittlerweile schließlich ist er 100 Jahre alt, 100 Jahre alt, das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, der Typ ist 100 Jahre alt, seine Frau unwesentlich jünger, ja, also 95, und die beiden bekommen noch ein Kind. Also, für die meisten von uns wäre es wahrscheinlich schrecklich, ja, wenn man, du kommst in den Kindergarten und die Kindergärtnerin fragt das Kind, ach, bist du heute mit deinem Opa da? Ur-Uropa. Generation übersprungen. Für Abraham und seine Frau ist das die Erfüllung der Verheißung. Das, was Gott ihnen versprochen hat, das Größte. Das Gott hat sich bewiesen. Tatsächlich ist Gott in der Lage, Dinge zu gestalten, Wunder zu wirken, die niemand auf dieser Welt für möglich hält. Und dieser kleine Junge heißt Isaak. Und nicht nur, dass das biologisch eine Sensation ist, in Abraham passiert was, weil diese Verheißung tatsächlich erfüllt ist, weil eine tiefe Hoffnung, ein Festhalten an etwas, was eigentlich viel zu utopisch klingt, um sich festzuhalten, dieses Festhalten erfüllt sich und Gott bestätigt seine Vertrauenswürdigkeit. Nicht, dass Gott mit Vertrauenswürdigkeit jemals irgendein Problem gehabt hätte, Abraham hat ein Problem mit Vertrauenswürdigkeit für ihn persönlich. Seine moralische Integrität ist manchmal etwas fragwürdig. Er versucht nämlich dieses Kind, was ihm verheißen ist, mit einer anderen Frau zu erzwingen. Das heißt, ich sag mal so ganz praktisch, er sagt, meine Frau ist viel zu alt, mit der kriege ich gar kein Kind mehr, aber wenn Gott gesagt hat, ich kriege ein Kind, dann kann ich ja auch zu jemandem anders ins Schlafzimmer gehen und dann erfüllt sich ja vielleicht das, was Gott gesagt hat. Das heißt, Abraham ist so, ich weiß nicht, aus jeder, der hier zu uns gehört, ne? Wenn irgendjemand das hier vorhätte, würde ich sagen, nein, ist nicht richtig. Wenn Gott das verspricht, wird er dir da eine Möglichkeit geben. Und obwohl Abraham das tut, hält Gott weiter zu ihm und macht dieses Wunder möglich. Und jetzt kommen wir zu diesem Text von heute, dieses Kind ist geboren. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr gerne mitlesen. Steht im ersten Buch Mose, ganz vorne in der Bibel, Kapitel 22. Und ich lese einige Verse von Vers 1 bis Vers 14. 1. Mose, Kapitel 22, 1 bis 14. Einige Zeit später, nachdem der Junge geboren war, stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief Gott, hier bin ich, antwortete Abraham. Gott sagte, nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er sattelte seinen Esel, er nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Nach 3 Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaak auf seine Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaak, Vater, ja mein Sohn, antwortete Abraham. Wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. Und so gingen sie zusammen weiter. Schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte.
Dort baute Abraham einen Altar, er schichtete das Holz darauf auf, dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihn vom Himmel: Abraham, Abraham! Ja, antwortete er, ich höre. Lass es sein, sagte der Engel. Tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Abraham nannte den Ort: Der Herr sieht. Und deshalb sagt man auch heute noch: Auf den Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Diese Geschichte ist ein ganz schöner Hammer. Abraham und Gott haben ja schon eine ganze Menge zusammen erlebt. Wir haben einige von den Geschichten ja gehört. Ich habe es vorhin eingangs gesagt. Sie sind über Höhen und Tiefen gegangen. Wir haben über alles gesprochen, über Versorgung, dass Gott tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt den Besitz von Abraham vermehrt, dass er ihn versorgt mit allem, was er braucht, dass Gott Berufung schenkt und viele weitere Geschichten, die wir nicht besprochen haben. Sodom und Gomorra, sprichwörtlich Orte des absolut Bösen, wo schlimme und schreckliche Dinge passieren. Diese Städte wurden zerstört. Und das Besondere in all diesen Geschichten ist, Gott spricht zu Abraham und Abraham antwortet Gott. Die beiden reden immer wieder miteinander. Und ich weiß nicht, ob euch das in diesen Geschichten schon mal aufgefallen ist. Abraham ist nicht so der stille Ja- und Amen-Typ. Ja, Gott, du hast gesagt, ich mache. Ja, du hast gemacht. Sondern Abraham ist eigentlich ein Typ, der gerne mal mit Gott diskutiert und sagt: Ach Gott, ey, also das siehst du ein bisschen eng. Ich würde das ein bisschen weiter sehen. Die Bibelkenner kennen die Geschichte von Sodom und Gomorra. Gott sagt, da ist so viel Schlechtes, diese Stadt muss zerstört werden. Und Abraham fängt an zu feilschen und sagt: Ach Gott, ey, wenn da nur ein paar gute Leute drin sind. Und dann sagt Gott: Okay, für 50 lassen wir das alles. Und Abraham überlegt nochmal und sagt: 50 sind doch ganz schön viel. Oder handelt Gott eigentlich so runter? Es ist eine ständige Diskussion mit Gott, ja? Und das passiert auch in vielen anderen Geschichten. Abraham ist er ist eigentlich manchmal ganz schön frech und diskutiert mit Gott. Er checkt eine Sache noch nicht, die mir schon mal klar geworden ist. Also ich sage jetzt nicht, Abraham könnte von mir was lernen. Ja, aber vielleicht einfach, ich kenne ja seine Geschichte. Ich brauche diese Fehler hoffentlich nicht nochmal zu machen. Wenn Gott und ich unterschiedlicher Meinung sind, was das Beste ist, dann muss nur einer seine Meinung ändern. Und das bin nicht ich. Das heißt, das, was Gott sagt, Abraham weiß, das ist richtig. Und jetzt kommt der Gipfel, die Erfüllung der Verheißung. Endlich ist es soweit. Abraham und Sarah erleben das Wunder. Sie haben dieses Vertrauen, dass Gott jetzt weiter tun wird, wie er versprochen hat. Sie wissen einfach, da ist dieser Sohn, der soll viele Kinder, viele Enkel, viele Urenkel haben. Und Gott bestärkt es nochmal und sagt ihm: Durch die Linie von Isaak, nicht von Ismael, aber durch die Linie von Isaak soll dieses Volk entstehen. Auf diesem Jungen liegt der nächste Schritt der Verheißung. Und Abraham und Sarah mit ihrer Geschichte können gar nicht anders, als Gott zu vertrauen. Und jetzt kommt Gott und mutet Abraham dieses dicke, fette Ding zu. Also nicht verständlich für Menschen. Ich gehe mal davon aus, für mich ist es nicht verständlich, wieso Gott ihm das zumutet. Und ich gehe mal davon aus, dass es euch vielleicht auch so geht. Und wenn wir mal ehrlich sind, das ist mehr als zulassen, was Gott hier tut, sondern er fordert ihn auf. Er sagt: Opfere mir deinen Sohn. Alter, das geht doch nicht. Lesen wir nicht von dem gleichen Gott, der nur wenige hundert Jahre später strikt verbietet, diesem Volk von Isaak auch nur Kontakt mit Kulturen zu haben, die Menschenopfer darbringen. Ja? Er sagt, mit denen dürft ihr nichts zu tun haben. Was ist denn hier mit Gott los in dieser Geschichte? Ist doch super unverständlich. Und vielleicht Es tut mir leid für den einen oder anderen, der sagt, oh, ey Clemens, was sagst du denn hier? Es tut mir leid, ich denke, das geht doch nicht. Wieso sagt Gott sowas? Das ist sogar noch schlimmer. Was ist mit Abraham denn hier los? Gott sagt es und am nächsten Morgen steht er auf und macht sich mit Isaak und seinen Dienern auf den Weg, wohin Gott es gesagt hat, ohne Zögern. Er geht einfach los. Gott stellt Abraham hier die krasseste aller Vertrauensfragen, eine Frage, die alles in Frage stellt. Vertraust du mir? Glaubst du mir? Immer noch, auch wenn du jetzt das hast, was du willst. Ein ganz kurzer Einwurf, ich mache mal so einen Mini-Exkurs. Kennt ihr das? Wenn wir etwas brauchen, dann beten wir doch wie die Weltmeister dafür. Ja? Wir sagen, ey Gott, das brauche ich wirklich. Und in jeder Situation, dir fällt was auf und sagst, bitte, bitte Gott, ich brauche das. Wir fangen an, sogar uns Sorgen zu machen. Wir setzen Himmel und Erde in Bewegung, damit irgendetwas passiert. Und dann, wenn wir es haben, was wir wollen, worum wir gebetet haben, dann werden wir plötzlich still. Das ist manchmal so eine zufriedene Stille, aber wir werden still. Und vielleicht vergessen wir sogar, Gott zu danken. Und spätestens, wenn ich hier mit dem Mikro durch die Reihen gehen würde, was ich nicht mache, ja, und euch fragen würde, hey, was hast du, würdest du mal kurz erzählen, was du in der letzten Woche mit Gott erlebt hast, wo er dir was von deinen Gebeten erfüllt hat, dann würde ich vermuten, dass es den meisten von uns ziemlich schwer fällt. Warum? Wir vergessen ziemlich schnell die Dinge, für die wir gebetet haben und die dann passieren, wenn Gott uns segnet. Und dafür merken wir uns aber immer die dicken Kirschen, wo wir gebetet haben und was anderes passiert ist. Abraham weiß genau, was er mit Gott erlebt hat. Und das hat dieses Vertrauen in ihm aufgebaut. Zu sagen, ich kann Gott wirklich vertrauen. Auch wenn nicht immer alles rund, nicht immer alles ohne Schwierigkeiten gelaufen ist. Aber das ist in keinem Leben so. Abraham hat Vertrauen immer mehr gelernt. Und so tut er einfach, was Gott sagt. Gott sagt ihm was und er macht den ersten Schritt, er packt seine Sachen, nimmt seinen Sohn und seine Diener und macht sich auf den Weg. Aber wisst ihr, was ich richtig spannend finde? Abraham diskutiert nicht mit Gott. Ja, vorher, ich hatte das gesagt, das ist total auffällig. Wenn ihr diese anderen Geschichten lest, dann merkt ihr immer wieder, Abraham hat überhaupt kein Problem, Gott damit zu sagen, dass er die ganze Situation anders sieht. Er sagt, Gott, das funktioniert so nicht. Das geht so nicht. Aber hier diskutiert er nicht. Und das ist so anders. Also wenn ich da gewesen wäre in der Situation, ich hätte natürlich diskutiert, gesagt, das kann nicht Gott sein. Es muss irgendeine andere Stimme sein. Aber Abraham antwortet Gott mit Taten. Er ist gehorsam. Er diskutiert nicht, was er sonst immer macht. Warum tut er das nicht? Ich glaube, Abrahams Vertrauen in Gott ist gewachsen. Diese Beziehung trägt. Gott kann ihm etwas zumuten, was er anderen Leuten vielleicht so nicht zumuten könnte. Er kann diese Beziehung auf die Probe stellen. Ich habe vor vielen Jahren mal ein Bild gehört, was mich an diese Situation erinnert hat. Was diese Art von Vertrauen so eine schöne Verbildlichung, eine Verdeutlichung gibt. Welche Lasten eine Brücke, eine ganz normale Straßenbrücke tragen kann, hängt davon ab, wie stabil sie gebaut ist, wofür sie gebaut ist. Eine Floßbrücke hält keinen LKW, aber eine starke Stahl- oder Betonbrücke kann auch Schwertransporte aushalten, ohne einzustürzen. Und das ist ein Bild für Beziehungen. Wie stark Beziehungen im ganz Natürlichen sind, was du Leuten zumuten kannst, aber auch eine Beziehung zwischen Gott und uns. Gott und Abraham haben über Jahre Beziehungen und Vertrauen gebaut. Abraham erinnert sich daran, was Gott in seinem Leben getan hat. Er vergisst es nicht. Er weiß, dass die Verheißung eines großen Volkes, das aus Isaak erwachsen sollte, nicht seine Idee, nicht sein Herzenswunsch ist, sondern was Gott ihm persönlich gesagt hat. Es ist Gottes Idee. Und so vertraut Abraham Gott, dass selbst in dieser schwierigen, total strangen, total ist eine Situation, die jenseits jedes menschlichen Verständnisses liegt, dass Gott ihn in dieser Verheißung, die er gegeben hat, nicht hängen lässt. Die Umstände sehen so anders aus, aber er weiß, Gott steht zu seiner Verheißung. In Vers 5 lesen wir, wie Abraham das lebt. Er sagt zu seinen Dienern, wartet hier mit dem Esel auf uns. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Ist das nicht erstaunlich? Abraham geht davon aus, dass egal was passiert, wir werden zurückkommen. Er weiß, Gott wird ihn nicht hängen lassen da oben. Und Isaak muss doch diese Situation total schräg vorkommen, oder? Der Junge. Abraham nimmt das Holz für das Brandopfer vom Esel und legt es Isaak auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Und während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaak: Vater? Ja, mein Sohn, antwortete Abraham. Wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. Und so gingen sie zusammen weiter. Isaak, der einzige und erste Sohn von Abraham und Sarah, soll geopfert werden. Ohne zu wissen, dass er selber als Opfer sterben soll, trägt er das Holz diesen Berg hinauf. Und verständlicherweise fragt er seinen Vater doch: Papa, wo ist eigentlich das Opfertier? Und entweder will Abraham seinen Jungen hier beruhigen, was möglich ist, oder es ist mal wieder ein Ausdruck seines krassen Vertrauens zu Gott. In jedem Fall vertraut Abraham, dass Gott etwas Neues tun wird, dass Gott ihn nicht hängen lässt. Und so kommen sie auf den Berg oben an, sie bereiten alles vor und Abraham ist bereit, es durchzuziehen. Und Abraham macht dann diesen krassen Move, er hebt das Messer und ist bereit, seinen Sohn zu töten. Warum? Was weiß er, was wir nicht wissen? Worauf vertraut er, worauf wir noch nicht vertrauen? Was ist dieses Geheimnis von Abraham hier? Um zu verstehen, was hier passiert, müssen wir einige tausend Jahre vorgehen ins Neue Testament, ganz genau in den Brief, in den Hebräerbrief. Dieser Brief übrigens ist eine große Hilfe für viele Geschichten im Alten Testament, die so unverständlich für uns klingen. Ja? Oder diese Gesetzestexte, die wir nicht verstehen. Wenn du sagst, oh, das Alte Testament sagt mir gar nichts, ich kann dir nur empfehlen, ja, nachdem du dir ein bisschen Wissen angehäuft hast, guck doch mal in diesen Hebräerbrief im Neuen Testament und da werden Dinge erklärt aus dieser Perspektive nach Jesus. Und im 11. Kapitel wird genau diese Situation, diese Geschichte von Abraham und Isaak auf dem Berg beschrieben. Und da steht in Hebräer 11, Abvers 17: Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, obwohl ihm Gott versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Warum ist Abraham hier bereit, so krass durchzuziehen? Abraham vertraut auf die Auferstehung von den Toten. Er vertraut, dass egal was passiert, Gott wird ihn nicht hängen lassen. Er wird ihn wiederherstellen. Er wird sich zu seiner Verheißung stellen. Und Gott ehrt dieses Vertrauen. Er sagt, genau dieses Vertrauen ist das, dieser Glaube ist das, was uns ausmacht oder ausmachen soll. Das heißt, Gott macht keine Fehler, wenn er sagt, dass durch Isaak ein Volk entstehen soll. Wenn er das sagt, dann wird er es tun. Und so ist Abraham der Erste, von dem wir in der Bibel lesen können, der sagt, diese Auferstehung ist alle meine Hoffnung. Auf diese Auferstehung setze ich alles, was mein Leben ausmacht. So tief und echt, dass er sogar bereit ist, die Konsequenzen zu tragen. Und wisst ihr was? Früher habe ich immer gedacht, diese Geschichte von Abraham und Isaak ist so eine Geschichte von der krassen Hingabe. Wie weit bin ich bereit, für Gott zu gehen? Wie weit bin ich bereit, wirklich alles abzugeben, so wie Abraham? Wie weit kann Gott dich herausfordern, bevor du zusammenklappst? Aber ich glaube, der Fokus hier liegt nicht darauf, dass Gott dich testet, indem er dir etwas wegnimmt, ob du auch bereit bist, ihm das Liebste zu geben. Der Gott, an dem wir glauben, ist ein liebevoller Vater, kein verrückter Despot, der dir Fallen stellt, um zu sehen, ob deine Loyalität auch über den Tod hinausgeht. Und so geht es in dieser Geschichte um Vertrauen. Abraham vertraut Gott total, dass sein Plan und der Segen für seine Familie aufgehen würde, auch wenn alles andere, auch wenn die ganzen Umstände komplett anders aussehen. Und in Abraham hat Gott jetzt einen Partner, ein Ebenbild, ein Gegenüber, der mit ihm das Tiefste teilt, im Vertrauen auf eine Beziehung bereit zu sein, das Nächste, das Kostbarste, was man hat, den einzigen Sohn wegzugeben. Und jetzt bekommt unsere Frage vom Beginn nochmal so eine ganz neue Facette vielleicht. Gott mutet Abraham hier einen absoluten Hammer zu. Ein Ding, was uns schütteln lässt. Er führt ihn an einen Ort, an dem man menschlich nicht bestehen kann. Es ist keine Möglichkeit, dort für Abraham als Mensch einfach zu bestehen, Dinge zu erklären. Aber die Partnerschaft mit Gott und das Vertrauen auf ihn hält genau diese Situation aus. Und damit sind wir ganz nah bei uns, in unserem Leben. Wie geht es dir in den Situationen, in denen Gott dein Vertrauen sucht? Was macht das persönliche Leid mit dir, Dinge, die du erlebt hast? Und ich meine das absolut nicht in einer fordernden oder so einer pushenden Weise zu sagen, du musst mehr, mach mehr, also halte doch aus. Überhaupt null, bitte. Aber wir können dieser Frage nicht aus dem Weg gehen. Wie reagierst du? Oder schreckt dich das Ganze vielleicht sogar ab und du sagst, Abraham bekommt doch Isaak zurück. Aber ich bekomme nicht das zurück, was ich verloren habe. Ich möchte euch einen Gedanken zum Kauen heute mitgeben. Der gleiche Gott, der Abraham herausgefordert hat und in diesem Moment da war, dieser gleiche Gott ist hier. Er sieht dich, er sieht deine Situation. Er ist immer noch bei dir, er kämpft immer noch um dein und mein Herz. Und er hat auch eine Geschichte, in der er seinen Sohn verliert. Sogar freiwillig, weil er uns so liebt. Am Kreuz gibt Gott seinen Sohn. Und da ist diese Trennung. Da ist dieser krasse Schmerz, von dem wir lesen können, dass Jesus sich komplett verlassen fühlt. Dass diese Naturereignisse passieren, in denen klar ist, hier passiert etwas in der unsichtbaren Welt, was Schmerz, Wut, Trauer ausdrückt. Da ist Trennung da, der Schmerz und Gott fühlt diesen Schmerz. Und die Auferstehung ist die Wiederherstellung. Und es ist damit die Hoffnung und unsere Hoffnung, die uns in der Bibel beschrieben wird, dass sich in dieser Auferstehung von Jesus Christus auch eine Wiederherstellung für dich und für mich möglich ist. Gott teilt das Leid und in dem Leid sucht er unser Vertrauen. Er mutet uns Erfahrungen zu und baut damit Vertrauen auf. Und er sagt, es gibt ein Versprechen in Offenbarung 21, was einer meiner absoluten Herzensverse ist. In Offenbarung 21 steht, dort hat Johannes eine Vision. Es öffnet sich so ein Blick in diese unsichtbare Welt und er sieht etwas, was in der Zukunft liegt, dass er glauben muss, aber was er jetzt gerade nicht festhalten kann. Und es wird so beschrieben. Johannes schreibt, ich sah einen neuen Himmel, ich sah eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgekommen wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er, Gott, wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und keinen Wein und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit all ihrem Unheil ist für immer vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Dieser Bibeltext sagt uns, eines Tages in der Ewigkeit wird es eine Zeit geben, in der keine Träne mehr da sein wird. In der der Schmerz, den wir jetzt erleben, die Trauer, das Leid, in der das vorbei ist und Gott selber derjenige ist, unser Gegenüber ist. Aber Gott mutet uns die Spannung dieser Tage zu. Er mutet uns diese Monate, diese Jahre zu, so wie Abraham Jahrzehnte auf die Verheißung und das Versprechen für seinen Sohn warten musste. Und als er da war das Zweifeln in Abraham vorbei. Da hat er gesagt, Gott hat seine Verheißung an mir erfüllt. Sein Zweifeln war vorbei und die Hoffnung auf die Auferstehung war bei Abraham zentral. Ich weiß eine Sache, eine befriedigende Antwort auf die Frage, warum lässt Gott das zu? Ist kaum möglich. Aber Abraham wählt hier einen Weg, dieser Frage zu begegnen, diese Frage auszuhalten, ohne sie zu beantworten. Er vertraut nämlich einfach der Verheißung Gottes. Er vertraut, dass Gott halten wird, was er verspricht. Und darin findet er so Trost, dass er auch gleich handeln kann. Und dieser Gott, er hält dir eine Hand hin. Und diese Hand, die er dir hinhält, ist immer noch von dem Schmerz gekennzeichnet. Kennt ihr diese Geschichten aus dem Neuen Testament, wo Jesus seinen Jüngern begegnet und sie schauen ihn an und sie sehen in seinen Händen diese die Male, wo die Nägel durch die Hände gegangen sind. Und es erinnert sie so ganz deutlich an den Schmerz, den Jesus auf sich genommen hat. Und genau mit dieser Hand, die streckt er dir aus und sagt, willst du mir vertrauen? Willst du erleben, wie dieser Schmerz, den du aushältst, sich mit dem Schmerz verbindet, den ich für dich ausgehalten habe?